Ja, herzlich willkommen zum neuesten Sustainable Podcast mit Friederike und Jens. Wir haben heute zwei tolle Gäste, und zwar Caroline und Martin aus München von Jun. Hallo, ihr beiden.
Hallo.
Hi.
Grüßt euch. Jun, ich stelle mal wirklich die ganz intelligenten Fragen, und am Anfang habe ich mir gleich die Frage vorweg. Was macht Jun? Was macht ihr eigentlich? Was bietet ihr an?
Wir machen bessere Süßigkeiten, sagen wir. Also wir bieten Bio-Dattelpralinen an, vegan und ohne Zucker. Da kommen wir aber sicherlich auch noch drauf. Wir haben zwei Brotaufstriche im Sortiment und jetzt zu Ostern ganz frisch gelauncht Ostereier, damit der Osterhase auch nachhaltig verstecken kann.
Wie seid ihr auf die Dattel gekommen? Also habt ihr immer schon Datteln gemocht, oder habt ihr sozusagen immer schon irgendwie so ein Faible dafür gehabt, die zu essen? Oder wie ist es da dazu gekommen, auf Datteln zu sitzen?
Ja, das kann, glaube ich, der Martin auch gut erzählen. Also dieses Faible für Datteln, ja, auf total, aber das merkt man dann erst hinterher, ne? Also wenn man dann mal die Idee hat, merkt man, dass man eigentlich schon immer total gerne Datteln gemocht hat und auch so ein bisschen so einen Bezug dazu hatte. Ich bin habe Großteile meiner Jugend in der Türkei verbracht. Da spielt natürlich Datteln eine ganz wichtige Rolle als Süßungsmittel. Meine Eltern waren in Ägypten lange, da ist die Dattel so die Hauptfrucht. Frische Datteln sind super duper lecker. Genau, aber wie es eigentlich letztendlich zu der Idee kam, das ist die Geschichte von Martin.
Ja, genau, dann sage ich vielleicht ein bisschen was dazu. Also bei mir ist es tatsächlich anders als bei der Caro. Wenn ich so 3, 4 Jahre zurückdenke, da wäre meine Assoziation mit Datteln eher so gewesen, naja, es gibt so Datteln im Speckmantel einerseits, oder meine Tante, die hat an Weihnachten immer so in Datteln reingemacht. Aber einfach eher so, was man halt so in Deutschland oft von den Datteln bekommt, relativ klebrig, eher so fest und irgendwie, ja, nichts Besonderes eigentlich für mich. Und ich war in meinem alten Job relativ viel in dem arabischen Raum unterwegs. Und ich habe dann da zum ersten Mal in Katar eine richtig gute, gefüllte Medjool-Dattel bekommen. Und das war echt wie ein Aha-Erlebnis für mich, weil ich kannte sozusagen die Frucht Dattel eigentlich, oder ich habe es geglaubt, es zu kennen. Habe dann aber gemerkt, boah, das ist ja etwas komplett anderes als das, was ich irgendwie so bis jetzt gedacht habe, dass eine Dattel ist. Und ja, aus diesem ersten Probieren wurde dann relativ viel konsumieren. Also ich habe mir dann da viel mitgenommen, habe das verteilt an Familie und Freunde. Die waren dann gefüllt, die waren zum Teil mit Schokolade überzogen. Ja, das war aber wirklich einfach nur so, weil es mir selber richtig gut geschmeckt hat. Und irgendwann habe ich mal angefangen zu Hause. Ich glaube, das war auch wieder vor Weihnachten, das so ein bisschen nachzumachen, weil ich mir gedacht habe, naja, das ist jetzt ja nicht so super komplex, irgendwie eine Dattel zu nehmen, da was reinzupacken und außenrum Schokolade zu machen.
Man muss auch sagen, der Martin ist ein großer Pralinenmacher schon immer gewesen. Also wir haben ganz oft zu Weihnachten selbstgemachtes verschenkt und eben immer oder oft Pralinen. Und da war in dem Jahr dann eben die Idee, komm, jetzt lass uns mal das mit den Datteln einfach so ein bisschen das Nachbauen sozusagen versuchen.
Ja, genau. Und sozusagen, das war die ursprüngliche Idee, einfach mal, ja, ich sag mal, was es schon gibt eigentlich, weniger in Deutschland, sondern eben in einem anderen Teil von der Welt, einfach mal nachzumachen. Und ja, als es dann wirklich konkreter wurde, mit den Pralinen, das wirklich als Geschäft zu machen, da kann ich vielleicht noch so ein bisschen was dazu erzählen, wie ich überhaupt da reingestolpert bin, ja, weil die Caroline und ich, wir sind beide eigentlich, ich sag mal, im weitesten Sinne irgendwie Wirtschaftler vom Hintergrund. Ich habe lange Jahre in der Automobilindustrie gearbeitet, und ich habe so dieses ganze Thema Essen, Trinken und so eigentlich immer nebenher als Hobby gesehen. Ja, also mir hat das viel Spaß gemacht. Ich esse gerne, ich trinke gerne, auch eben gerne Pralinen gemacht oder gekocht, aber nie, dass ich jetzt gesagt habe, okay, das ist jetzt irgendwie mein Beruf. Und dann hat sich aber, ja, so eine gewisse Fügung des Schicksals hat mich da eigentlich hingeführt, weil ich vor jetzt ungefähr 2 Jahren relativ überraschend aus meinem alten Job gekündigt worden bin. Ja, mitten in der Pandemie, zusammen mit sehr vielen anderen Kollegen. Und dann für mich so die Frage war, okay, wie geht es denn jetzt eigentlich weiter? Also suche ich mir jetzt wieder einen ähnlichen Job wie das, was ich vorher gemacht habe? Mache ich einfach so weiter in die Richtung? Oder möchte ich einfach nochmal was wirklich ganz anderes machen? Und diese Idee, aus den Datteln irgendwie Pralinen zu machen und das hier in Deutschland auch zu verbreitern, die war schon die ganze Zeit da. Ja? Die hatte nur eigentlich nicht den Raum, weil ja, mein Job einfach halt das war, was ich gemacht habe. Und für mich war das wie so ein bisschen ein Wink des Schicksals, eigentlich damals zu sagen, okay, also wenn ich das jetzt nicht mache, wo ich sowieso diesen Einschnitt in mein Leben habe, dann werde ich es wahrscheinlich nie wieder machen. Ne? Und so kam es dann, dass aus diesem Hobby und aus dieser fixen Idee, irgendwas mit Datteln zu machen, sich wirklich eine komplette Firma entwickelt hat.
Aber du hast es ja schon gesagt, also es war ja total überraschend dann eben auch für dich, also das sozusagen so richtig einschneidend jetzt auch mit dem Job, den du vorher hattest irgendwie. Wie können wir uns das vorstellen oder können sich sozusagen unsere HörerInnen das vorstellen, dass du einfach sozusagen von heute auf morgen, du hast schon vorher so ein bisschen probiert, aber hattet ihr schon Dattellager oder hattet ihr schon so große Mengen an Datteln irgendwo gelagert, die ihr dann sofort nutzen konntet oder wie hat das dann begonnen, also so richtig?
Also, naja, ich würde mal sagen, im jetzigen Maßstab hatten wir kein Dattellager, weil inzwischen sind wir eher so in dem Bereich, dass wir eine ganze Palette auf einmal bestellen. Damals hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja, wir haben ein Dattellager, weil da hatten wir vielleicht 5 oder 10 Kilo. Aber das ist natürlich auch ein wirklich langer Prozess, ja. Also, das hört sich jetzt alles so schnell an und dann bin ich gekündigt worden und dann ist halt schwuppdiwupp die Firma entstanden. Im Endeffekt ist ein Prozess, der hat sich über fast ein Jahr hingezogen, ja. Also natürlich erstmal nach diesem Einschnitt mit Job verlieren, habe ich ja eine gewisse Zeit gebraucht, um mich selber zu sortieren. Der Riesenvorteil für mich war, oder für uns eigentlich, war die ganze Zeit, mir war klar, wenn ich will, finde ich auch wieder einen anderen Job. Ja? Also dann, das war nie so die wirtschaftliche Angst, die mich jetzt irgendwie nach dem Jobverlust umgetrieben hat, sondern eher so die Frage eben, was ist wirklich so das, was ich oder was wir gerne machen möchten in unserem Leben. Dann der Prozess von, ich habe mal die Idee bis zu dem finalen Produkt in der Art und Weise, wie wir es heute verkaufen, der hat dann ungefähr noch ein Dreivierteljahr gedauert. Ja? Also von wirklich intensiveren Versuchen zu Hause bis zu den ersten Testproduktionen und dann, sagen wir so, semi-professionellen Testproduktionen, bis dann wirklich das Produkt so geworden ist, wie es jetzt ist.
Und vor allem fragt mich, wie viel ich in der Zeit an Datteln gegessen und zugenommen habe. Ja, überall standen immer irgendwelche neuen Versuche und schokolierten Datteln rum. Und also ich meine, es ist immer noch so, aber da war es echt krass am Anfang, ja.
Ja, man muss ja auch ein bisschen Test essen und gucken, ob es einem selber auch ein bisschen schmeckt. Genau. Ja. Jetzt ist meine Frage natürlich, wir sind ja Nachhaltigkeitspodcast. Was macht denn eure Pralinen nachhaltiger als jetzt zum Beispiel vielleicht eine normale Schokopraline?
Ja, also da gibt es mehrere Aspekte. Also zum einen war uns von Anfang an ganz wichtig, dass wir neben einer ganz kurzen, klaren Zutatenliste, wo eben so der Hauptunterschied wirklich ist, also wir verzichten auf jeglichen Zuckerzusatz. Es reicht uns die Süße der Dattel, da ist weder Industriezucker drin, noch aber auch irgendein Zuckeraustauschstoff, was jetzt ja immer mehr auch irgendwie Erythrit oder sowas, also ist gar nichts drin. Wirklich, also das zu sagen, wir wollen einfach da ein reines Naturprodukt anbieten. Das war und ist ein ganz wichtiger Aspekt. Das andere ist, dass wir halt gesagt haben, gerade in diesem Schokoladenbereich, und ich muss sagen, also ich bin jemand, ich esse unheimlich gern Schokolade, also in jeder Form. Aber wenn man mal damit anfängt, sich damit auseinanderzusetzen, oh, da wird es einem Angst und Bange. Also was in diesem ganzen Schokoladenmarkt da gemacht wird und getrieben wird, wo der Kakao herkommt, unter welchen Bedingungen der oft wirklich da angebaut wird. Und das hat dann auch so ein bisschen dazu geführt, dass sie gesagt haben, okay, das wollen wir anders machen. Also wir wollen die Werte, die uns zum einen als Familie, aber inzwischen natürlich auch als Firma wichtig sind, die wollen wir da auch unbedingt von Anfang bis Ende umsetzen. Also gerade jetzt die Lieferantenkette dann eben. Es sind Produkte, Kakao, Kaffee verwenden wir zum Beispiel auch in der einen Füllung. Natürlich dann die Dattel selbst. Also das sind Produkte, wo oft der Anbau und die Plantagen ein bisschen ja, unter schwierigen Bedingungen sozusagen, wo es ganz viel gibt. Viele schreiben sich inzwischen dieses Bio auf die Fahnen, aber Bio allein ist halt nicht alles. Und deswegen haben wir da eben auch gesagt, okay, Bio und Fair war für uns sozusagen eine Voraussetzung, aber wir wollen wirklich auch da mit Lieferanten zusammenarbeiten, die vor Ort, die entweder eine eigene Produktion haben, oder nicht Produktion in dem Fall, sondern Plantage, einen eigenen Anbau haben oder wirklich dafür sorgen, dass dann auch ein gewisser Werteverbleib mehr als Standard im Ursprungsland bleibt.
Ich kann mir vorstellen, dass es gar nicht so leicht ist, Anbieter zu finden. Vor allem, das ist ja halt nicht in Deutschland, ne? Ihr könnt ja nicht mehr eben vorbeifahren, die euren Standards quasi genügen, dass ihr sagt, ne, es ist Bio, es ist irgendwie fair. Wie seid ihr denn an die gekommen?
Ja, also das wie so vieles. Ganz viel über Netzwerk und Empfehlungen. Also angefangen jetzt zum Beispiel bei den Datteln. Es gibt wenige wirklich große Dattellieferanten in Deutschland, die überhaupt, sage ich jetzt mal, auf diese Themen Bio und Fair achten. Wir haben einen ganz tollen Partner mit Nara Food gefunden. Und da sind wir aber auch, bevor wir uns für die entschieden haben, sind wir auch hingefahren, haben uns die auch angeguckt. Die sitzen jetzt, muss man sagen, auch nicht zu weit von München entfernt, so eine gute Stunde. Und das ist, ja, das ist irgendwie genauso, wie wir es uns auch gewünscht haben. Also der Senior hat das Geschäft aufgebaut, ist permanent auch wirklich im arabischen Raum da unterwegs, kennt die einzelnen Familien, hat uns ganz genau erzählt, in welcher Plantage wo was wie angebaut wird und warum manche auch kleiner sind und manche nicht tragen, hat uns auch ganz offen von Schwierigkeiten berichtet, dass halt manchmal die Biozertifizierung dann eben nicht passt, weil wir in Deutschland unter Biozertifizierung was ganz anderes verstehen als dann eben in Israel zum Beispiel. Also der ist da sehr, sehr offen und transparent auch mit uns umgegangen und hat uns eben alles auch ganz genau erklärt und das war wichtig. Oder beim Kakao auch, also das ist auch auf einer Empfehlung basiert. Und auch da ist es jetzt ein kleiner Lieferant, ein französischer, den kennt man jetzt in Deutschland auch gar nicht zwingend. Aber auch die sagen eben, Bio und Fair ist für uns sowieso Standard, aber wir gehen halt noch eins weiter. Wir zahlen mehr als der Durchschnitt. Wir sorgen dafür, dass wirklich auch Wissen vor Ort aufgebaut wird, dass man die praktisch, die Kakaobauern, dass man denen beibringt, wie kann ich nachhaltig anbauen und nicht nur auf die schnelle Geld erwirtschaften, sondern wie kann ich eben so anbauen, dass es ein kleines Familienunternehmen ist, was sich dann eben über Jahre oder besser Jahrzehnte hinweg eben trägt. Und so könnte ich jetzt jeden Lieferanten durchgehen. Ja, du wolltest noch was sagen, Martin.
Ja, ich wollte noch was dazu sagen. Also der Punkt ist halt für uns, wir sind im Moment einfach noch zu klein, als dass wir wirklich selber vernünftig in die Anbauländer gehen könnten und schauen, wo kommen die Datteln her und wo kommen die Nüsse her, der Kakao. Da haben wir einfach noch nicht die richtige Größe. Und deswegen ist für uns wirklich die Partnerauswahl extrem wichtig. Ja? Wir haben einen riesen Vorteil, der jetzt eben auch auf unserer Philosophie basiert. Wir haben extrem wenige Zutaten in unseren Pralinen drin. Und das bedeutet auch wiederum, dass wir sehr wenige Lieferanten haben. Ja? Das heißt, die Caroline hat es ja schon gesagt, also Datteln, Kakao und Nüsse, das sind eigentlich unsere drei Hauptzutaten. Und da haben wir eben sehr vertrauenswürdige Partner und vor allem auch, was unsere Philosophie da ist, dass wir nicht mit wirklichen, sagen wir mal, Großhändlern zusammenarbeiten, weil wir könnten Datteln, Kakao und Nüsse alles von einem Händler bekommen. Das wäre aber halt dann ein Großhändler, wo wir weniger nachverfolgen können, wo die Sachen herkommen, sondern wir versuchen wirklich für unsere Hauptkomponenten möglichst mit Partnern zusammenzuarbeiten, die dann den direkten Kontakt zu den Anbauern in den Herkunftsländern haben. Also zum Beispiel jetzt dann auch wieder Fairfood Freiburg ist ja ein ganz tolles Beispiel im Bereich Nüsse, sowohl was die Qualität als auch was eben die Philosophie und die Werte angeht.
Meine Frage, die da aufkommt, was ist denn für euch fair? Weil da reden ja immer ganz viele von, ne? Und man hört jetzt auch immer, dass dieses Fairtrade-Siegel so langsam so ein bisschen in Verruf auch gerät, weil so fair ist es dann am Ende doch nicht. Also was heißt für euch dann fair?
Ja, also da hast du einen guten Punkt angesprochen. Es ist zum Beispiel auch, also wir selbst sind auch nicht fair zertifiziert, weil wir eben auch gesagt haben, dieses Siegel allein macht ein Produkt nicht fair. Und genau das, was wir beide gerade versucht haben auch zu sagen, also fair ist für uns ganz klar, wenn eben nicht nur gesagt wird, okay, wir arbeiten irgendwie mit fairen Produzenten vor Ort, sondern wenn wirklich geguckt wird, oder ja, an Anbauern, wenn wirklich geguckt wird, wie schaffe ich es denn, dass ich in den Ländern, und es sind ja meistens eben jetzt keine Industrienationen, sondern sind ja oft Schwellenländer oder dritte Weltländer, wie schaffe ich es denn, dass zum Beispiel in der Dominikanischen Republik, wo jetzt unser Kakao herkommt, wie schaffe ich es denn, dass die da vor Ort eben dann auch Wissen aufbauen können und eben vor Ort ein Leben führen können, dass sie sich auch so wünschen und vorstellen. Also wie können wir da eben das ermöglichen, dass wir in die Gesellschaften vor Ort eben den Mehrwert bringen können mit den Produkten, die nun mal nur da wachsen. Also klar könnte man natürlich sagen, man achtet jetzt auch noch auf Regionalität, aber bei den Produkten ist das einfach schlichtweg nicht gegeben. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber eben dann wirklich den Punkt zu sagen, eben eine bessere Bezahlung, Wissensvermittlung, zu gucken, dass eben auch soziale Projekte gefördert werden dann vor Ort, dass vielleicht dann Frauen, also Frauenkooperationen und dergleichen wirklich auch unterstützt werden. Also wir gehen da eben rein und gucken, was wird auch wirklich vor Ort damit gemacht.
Genau, was du gesagt hast, da wollte ich auch noch drauf zu sprechen kommen, diese sozialen Projekte. Was kann ich mir darunter vorstellen? Kannst du ein Beispiel nennen, was so ein soziales Projekt sein kann?
Ja, magst du vielleicht von Kaffee erzählen, Martin?
Genau, also dann das jetzt eben ein kleineres Beispiel, aber auch was, wo wir uns halt speziell dafür entschieden haben, das ist unser Kaffee. Wir beziehen den, das ist ein sogenannter Pachamama-Kaffee, der kommt aus Peru und wird eben von unserem Röster Baruli dann hier verarbeitet. Und das Besondere daran an dem Kaffee ist, mal abgesehen davon, dass er super gut schmeckt, dass wir eben da jetzt eine Organisation dahinter stehen haben, eben mit Pachamama, die sich sehr stark dem Aufbau von, ja, ich sag mal, nachhaltigen Kaffeeanbau in Peru für verschieben hat. Also die natürlich sagen, okay, wie schaffen wir es erstmal, da gewisse Standards zu etablieren, wie zum Beispiel jetzt im Bio, weil das ist natürlich einerseits ja, so ein Prozess auch, um das überhaupt dann vor Ort zu etablieren. Aber die dann halt eben weitergehen und zu sagen, okay, wie schaffen wir es eigentlich auch durch Wissensvermittlung an die Kaffeebauern, diesen Standard zu halten, zu erhöhen und vor allem dann eigentlich auch über das Thema Qualitätsaufbau im Kaffeeanbau dann eine nachhaltige Lebensgrundlage zu schaffen. Ja? Also nicht nur zu sagen, okay, ich habe mein Siegel, check, check, so nach dem Motto, damit ist alles gut, sondern wie schaffen wir es, eben vor Ort so viel Wissen aufzubauen, dass die nicht nur, weil sie ein Siegel haben, ein Preispremium verlangen können, sondern einfach, weil die einen verdammt guten Kaffee da anbauen, durch das, was sie an Know-how haben. Und ich finde diese Philosophie eigentlich super, weil die weggeht eben von diesen, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, so Prämienzahlen, ja. Also es ist natürlich schön, wenn man jetzt aus karitativen Zwecken oder aus Überzeugungen sagt, ich zahle mehr, ja. Nur ich glaube, das ist nicht so nachhaltig, weil man sich da immer auf eine sehr bestimmte Gruppe halt beschenken wird, ja. Und was ich aber wahnsinnig gut finde, zu sagen, ich schaffe ein Produkt da, das ist so gut, dass jemand nicht deswegen, weil es fair ist oder weil es bio ist, in einem Preispremium bezahlt, sondern weil das Produkt so gut ist und gegenüber den anderen Produkten hervorsticht. Und das ist nämlich dann halt auch eine nachhaltige Sache. Ja? Und diese Philosophie finde ich super, zu sagen, wenn das Produkt so gut ist, dann kann ich da fair, bio und was weiß ich noch alles hinten mit ranpacken, weil das sozusagen in der Marge abbildbar ist. Und es ist viel besser als so ein reines Zuschussding. Ja? Der Kakao schmeckt zwar nicht, aber er ist halt Fairtrade und deswegen zahlt jemand irgendwie mehr Geld dafür.
Ja, total interessant, dass du das sagst, immer auch so. Wir hatten da schon mal den Podcast mit Angelique's Finest damals, da die Kaffee aus Ruanda praktisch dann beziehen. Und da hatten wir es, glaube ich, auch damals von der Menge des Gesamtkaffees, also die steigt ja nicht mehr. Also die ist ja sozusagen begrenzt, also die Menge, ja, die es auf der ganzen Welt gibt. Und dann ist eben die Frage, also was kannst du damit machen? Also kann es dann nachhaltiger werden? Und was du auch gesagt hast, jetzt in Peru, dass dann einfach sozusagen diese Förderung einfach praktisch dann, also dieser nachhaltige Anbau sozusagen gefördert wird und auch geschmacklich überzeugt. Also das ist ja auch dann die Frage. Also da würde ich jetzt auch nochmal auf die Pralinen an sich bei euch eingehen, weil das jetzt ja wirklich jetzt, wir bekommen, glaube ich, alle schon Hunger. ihr kennt das. Aber mit dem Geschmack, also das ist jetzt nochmal für mich die Frage, weil mich das auch wirklich sehr interessiert. Ihr habt zwar gesagt, ihr habt da viel getestet und viel rumprobiert damals und so weiter, aber irgendwie müsst ihr ja dann auch sozusagen gewusst haben schon so ein bisschen, was irgendwie sozusagen auch andere gerne mögen und was andere gerne auch probieren wollen und testen möchten. Und wie seid ihr dann darauf gekommen, zum Beispiel zu sagen, wir haben eine Dattel mit Schokolade? Also die habt ihr wahrscheinlich schon mal gegessen woanders, aber dann genau mit der Schokolade, die ihr jetzt habt oder mit einer Füllung, wie seid ihr darauf gekommen?
Also ich habe es ja vorhin schon so ein bisschen anklingen lassen. Am Anfang wirklich war die Idee eher so ein Copycat zu machen von einem Produkt, das es schon gibt im arabischen Raum. Ja? Also eine Dattel zu nehmen, da irgendeine Füllung reinzumachen, Schokolade drüber. So waren auch die ersten Versuche. Ja? Also da habe ich die Dattel genommen, habe auch zum Beispiel eine Karamellcreme aus dem Glas genommen, habe die reingemacht und habe eine normale Milchschokolade drüber. Und man muss auch sagen, das schmeckt auch super lecker. Ja? Aber im Laufe der Zeit hat sich halt immer so stärker rauskristallisiert, okay, erstens, was entspricht eigentlich so dem, was wir gerne machen möchten, ja, also ist das Thema Milchschokolade, wollen wir das überhaupt haben, Milchkaramell und so weiter, einerseits, das war so eine Fragestellung und die zweite Fragestellung halt auch, es ist schon ein sehr spezifisches und ich sage mal Nischenprodukt im Moment und aufgrund der vielen Handarbeit vor allem und der teuren Zutaten ist es halt auch einfach nicht günstig, muss man auch sagen. Und dann war für uns auch die Frage, okay, wie können wir unser Produkt so aufwerten auch, dass wir eine Käuferschicht finden dafür, die auch bereit ist, diesen Preis zu zahlen. Ja? Und so hat sich im Laufe der Zeit von diesem, ich sage mal, eher so Standardprodukt wirklich, das sich eben immer weiterentwickelt zu diesem deutlich kleineren, deutlich feineren, viel handwerklicher, komplett vegan, komplett ohne Zuckerzusatz. Es kam so über die Zeit immer mehr so Aspekte hinzu. Und was jetzt eben so die Frage zu den Geschmacksrichtungen angeht, da haben wir eigentlich so versucht, so ein bisschen die Brücke zu schlagen zwischen dem, ich sag mal, arabischen Produkt, das ja in wenn man das jetzt im arabischen Raum isst, ganz oft mit Kardamom, Safran und so weiter ist, hin zu einem eher europäischen Geschmacksbild. Ja, also ich meine, die Geschmacksrichtungen, die wir jetzt in unserer Standardsorte drin haben, Kaffee, Himbeer, Mandel, Salz, Erdnuss, das sind jetzt ja, sage ich mal, gängige Geschmacksrichtungen, die wir einfach in unserer Art und Weise interpretiert haben.
Und wir haben aber, wie wir uns eben auch so an das Ganze angenähert haben, also wir haben neben Friends and Family tatsächlich auch wirkliche Produkttesterrunden gemacht. Also wir haben Produkttester gesucht, die über Bewerbung sozusagen und haben dann eben da eine Gruppe versucht zusammenzustellen, die halt so ein bisschen ein Querschnitt der Bevölkerung ist, um nicht immer in dieser eigenen Blase, weil das ist schon was wir auch ganz, ganz krass merken. Also nicht nur, aber vor allem auch seit der Geburt der Kinder ist für uns dieses Thema zuckerfreie Ernährung zum Beispiel ganz, ganz wesentlich geworden. Auf Fleisch verzicht und wirklich zu gucken, wie kann ich einfach, gerade weil man halt Kinder hat und auch sagt, ja, die sollen irgendwie das auch noch alles so schön erleben können, wie kann ich halt wirklich da einfach anders mich ernähren? Und das ist natürlich in unserem Umfeld sehr, sehr viele, aber wir wollten wirklich auch da Produkttester auch haben, die sich vielleicht, weiß man nicht, aber vielleicht noch nicht so intensiv damit auseinandergesetzt hatten und haben dann wirklich eine Gruppe zusammengestellt an Leuten, um halt wirklich zu sagen, okay, ihr kriegt dann auch die Produkte zum Testen, da waren dann auch mehr Sorten dabei und könnt da oder sollt uns dann da entsprechend auch Feedback geben, was ist gut, was ist nicht gut, welche Sorte würdet ihr bevorzugen und so sind wir letztendlich bei denen auch gelandet. Auch so wie der Martin gesagt hat, wir sind eigentlich gestartet mit, wir wollen was, eine Riesenbombe und süß und einfach so opulent. Und dann haben wir uns eigentlich überlegt, okay, aber was wollen wir eigentlich transportieren an Werten? Und haben irgendwie gemerkt, so ganz passt es da nicht zusammen. Und dann haben wir halt versucht, wie können wir mit diesen Werten im Kopf, aber trotzdem das super leckere Premium-Produkt machen. Und so war das sozusagen dann so eine Annäherung.
Genau, aber ich möchte da gerne eins noch dazu sagen, weil wir jetzt so sehr stark über zuckerfrei und vegan und sonst was reden. In erster Linie ist unser Anspruch, dass wir einfach ein super leckeres Produkt machen. Ja? Weil gleiches Thema wie vorhin bei dem Kaffee, wenn wir ein tolles Produkt machen, das free from everything ist, aber das einfach nicht schmeckt, können wir es auch irgendwann verkaufen, ja, der so starke Überzeugungen hat, dass er sagt, okay, das ist mir wichtiger als alles andere. Aber wir glauben eben, wir müssen vor allem ein super leckeres Produkt machen und die Leute müssen das Produkt gerne kaufen wollen, und nicht aus reiner Überzeugung, sondern weil sie das wirklich toll finden. Und dann können wir eben so die ganzen anderen Sachen mit reinpacken. Ja? Und unsere Philosophie, gerade wenn wir jemandem was zum Testen geben, der es noch nie probiert hat, ist, wir lassen immer erst probieren und hinterher erklären wir, da ist eine Dattel drin, das ist vegan, das ist bio, weil wir eben glauben, dass bei einem gewissen Teil der Bevölkerung das eher noch als negativ angesehen wird. Also nach dem Motto, Pralinen ohne Zuckerzusatz, ja sorry, das kann ja nichts sein. Und wir versuchen eigentlich zu überzeugen und dann hinterher zu erklären, was wir trotzdem, trotz des tollen Geschmacks alles eben noch schaffen.
Da habt ihr jetzt gute Möglichkeiten, weil ihr jetzt auch gleich zu einer Messe fahrt immer so. Aber vielleicht nochmal für mich nochmal kurz die Frage. Also ihr habt ja auch den Weg gewählt, glaube ich, mit einem Crowdfunding. Würdet ihr anderen das auch empfehlen? Also andere praktisch, die sozusagen in diesem bio-fairen Lebensmittelbereich unterwegs sind, im Nachhaltigkeitsbereich, auch so ein Crowdfunding zu wählen, einfach um viele Leute anzusprechen? Ist das ein Weg für euch gewesen und würdet ihr es auch anderen empfehlen können?
Auf jeden Fall. Also das Crowdfunding war zwar super anstrengend, also die Vorbereitung und auch die Wochen des Crowdfundings selbst waren wirklich, also Arbeit nonstop, aber es war, also es hat sich wahnsinnig gelohnt. Wir haben auch, also wir haben es über die Plattform Startnext gemacht, wir haben eine der erfolgreichsten Kampagnen im Food-Bereich überhaupt gehabt. Und hatten, wie du gesagt hast, also wir hatten einfach die Möglichkeit, mit einem großen Knall zu starten, viele Leute anzusprechen und da hast du ja auch ein Video, wo du dich und dein Produkt kurz vorstellst und da wirklich auch den Leuten so ein bisschen die Lust zu machen drauf und zu zeigen, hey, das ist es. Da fließt die Schokolade runter und traut euch, versucht, bestellt. Und ich glaube, so diese Schwelle ist einfach relativ niedrig dann bei Start Next. Und so haben wir ganz, ganz viele, fast 700 Käufer angesprochen, was für jemanden, der eben ganz frisch auf dem Markt startet, wirklich unheimlich viel ist. Ja, also ganz, ganz klare Empfehlung an alle. Ja,
also ich sage vielleicht noch was dazu, weil ich glaube, zu Crowdfunding könnte man wahrscheinlich eine komplett eigene Podcast-Folge machen. Was unsere Learnings so ein bisschen aus dem Crowdfunding sind. Ich glaube, es ist wichtig, dass das Produkt schon passt. Also wir haben halt den Vorteil, unser günstigstes Produkt auf Startnext, das war also unsere Probierpackung, die war so knapp 30 Euro in der Größenordnung. Und das heißt natürlich, dass man dann einfach auch damit, wenn jemand unterstützt, auch einfach vernünftig Geld zusammenbekommt. Wenn wir halt jetzt eine Schokoladentafel für 3 Euro hätten, dann ist, glaube ich, das Thema Crowdfunding, muss man sich wieder ganz anders überlegen. Und das Zweite, was ich auch extrem wichtig finde, die Caro hat schon gesagt, Crowdfunding ist ein Riesenaufwand. Und der Punkt ist, wenn man das macht und wenn man sich da reinstürzt, dann muss man es wirklich Vollgas machen. Ja? Also das heißt, sowohl die eigene Zeit muss dafür wirklich geblockt sein. Das ist nicht was so ein bisschen nebenher laufen kann. Es macht aus meiner Sicht dann auch wirklich Sinn, richtig Geld oder Ressourcen in das Video reinzustecken, weil es eben die Visitenkarte von dem Projekt ist. Und das heißt, wenn man das macht, dann richtig und dann kann es auch was wirklich Tolles werden. Aber so diese Idee, ich stelle jetzt mal was auf Startnext oder bei Indiegogo rein und dann läuft es schon, da sollte man sich davon verabschieden, weil das ist wirklich einfach harte Arbeit.
Ich möchte jetzt noch mal so ein bisschen Zukunftsausblick machen. Ich meine, eure Produkte, das hattet ihr ja auch schon gesagt, die kommen nicht um die Ecke, die müssen verpackt werden. Was ist da denn noch geplant, um das noch ein bisschen nachhaltiger zu machen? Und mir natürlich auch klar ist, dass man nicht von Anfang an alles perfekt machen kann.
Ja gut, also was die Verpackung angeht, haben wir auch wirklich von Anfang an versucht draufzusetzen, dass es eben nachhaltig ist. Also plastikfrei zum Beispiel haben wir uns von Anfang an die Pralinen auch abgepackt. Und jetzt bei den Ostereiern, die wir jetzt ja ganz ganz frisch rausgebracht haben, da war das zum Beispiel ein ganz, ganz großes Thema. Also es werden mehrere 100 Millionen Ostereier verzehrt in Deutschland jedes Jahr. Und wenn man sich so, jeder von uns hat wahrscheinlich sofort so die Klassiker im Kopf, die sind entweder in Folie oder in Alu. Beides ist natürlich nicht das, was wir gerne wollten. Und ich habe mich da intensivst damit auseinandergesetzt, okay, was geht überhaupt? Also zum einen hast du immer, also als Lebensmittelproduzent, hast du auch immer gewisse Auflagen, die du erfüllen musst. Das ist einfach so. Aber wirklich, was geht trotzdem auch? Also was können wir machen? Und es gibt natürlich jetzt viel auch in diesem Bereich Zellulosefolie, die aber auch höchst umstritten ist, ehrlich gesagt. Also wenn man sich da mal tiefer damit befasst, ist es eine relativ wasserintensive Herstellungsprozess der Folie zum Beispiel. Sie kann in Deutschland zumindest nicht wirklich gescheit recycelt werden, weil die ganzen Recyclingunternehmen eigentlich sagen, wir brauchen die Folie nicht im gelben Sack. Also ganz, ganz schwieriges Produkt. und haben wirklich geguckt, okay, gut, die scheidet dann sozusagen auch aus und sind jetzt letztendlich für die Ostereier zum Beispiel bei einem Papier gelandet. Mit einer ganz, ganz dünnen Beschichtung, aber trotzdem kann das über den Papiermüll entsorgt werden. Das heißt, es ist ganz ein ganz klarer Recyclingkreislauf auch, ist aber, wie eben bei so vielen Sachen, sind wir jetzt da so ein bisschen die Pioniere. Das heißt, es gibt keine einzige Maschine, die unsere Ostereier wickeln kann. Das heißt, wir wickeln Tausende, Zehntausende von Ostereiern per Hand ein. Genau, also das heißt, wir sitzen immer und drehen schön die Ostereierchen ein. Das ist natürlich ein Wahnsinnsaufwand und auch vom Kostenfaktor her. Also die Ostereierverpackung, also dieses Papierchen, dieses Quadrat, was wir da haben, das kostet zu einer vergleichbaren PP-Folie 15 Cent mehr pro Ei. Und das heißt, wenn man sich das überlegt, in unserem Osternest, wie wir es verkaufen, sind 8 Eier, ja, dann ist es halt 1 Euro, ich bin nicht so schnell im Kopf rechnen, aber 1,20 Euro mehr, alleine dafür, dass wir eben sagen, wir wollen halt plastikfrei verpacken. Und das ist halt echt eine Nummer, aber das ist uns eben wichtig und das zieht sich durch unseren gesamten Versandprozess. Also wir polstern nur mit Flupies heißen die Dinge, also die sind auf Maisstärke, kann man auch essen, sollte man nicht, aber zur Not sozusagen, also die lösen sich im Wasser auf. Wir verwenden Graspapierkartons, also wir versuchen da wirklich den gesamten Prozess durch, das einfach echt auch zu leben. Aber es ist deutlich teurer, das muss man ehrlicherweise einfach sagen, weil das Gros, der Standard in Deutschland eben das nicht vorsieht.
Ja, Wahnsinn. Also ihr habt da wirklich auch immer schon so viel aufgebaut und seid noch gar nicht so lange am Markt irgendwie. Das ist total auch spannend zu hören, also wie schnell und wie weit ihr da schon seid und wie ihr euch vor allen Dingen erkundigt, um dann sozusagen noch mehr darauf einzugehen. Also auch gerade jetzt mit der Verpackung, das ist für mich nochmal so ein Aha-Effekt bei den Ostereiern, dass sonst einfach so, ja, es wird eben so hingenommen, glaube ich, dass sie in Kunststoff verpackt sind oder in Alu. Aber auch krass, was du gesagt hast, wie viel die Papierfolie teurer ist, also pro Ei, also 15 Cent, bleibt bei mir auch hängen. Und ich glaube, ich werde in Zukunft noch mehr darauf achten, dass ich keine Eier mehr esse, keine Schokoladeneier zumindest, die in Plastik oder Alu eingepackt sind. Ich hoffe, ich schaffe das, aber ich bin da dran. Ja, ich habe schon ein bisschen auf die Zeit geschaut, Friederike. Ich bin ja immer so ein bisschen der Timekeeper. Ich weiß gar nicht, ob du noch eine Frage hast. Also du schüttelst den Kopf. Vielen Dank an euch, liebe Caroline und lieber Martin. Hat total Spaß gemacht und wir wissen, dass ihr auch gleich weg müsst und gleich dann weiter müsst, wünschen wir euch ganz viel Erfolg auf der Messe. Das könnt ihr vielleicht nochmal sagen. In Düsseldorf ist die Messe. Was ist das für eine Messe jetzt, wo ihr hin müsst?
Genau, also wir sind dieses Wochenende jetzt auf der Veggie World in Düsseldorf, ja. Nächstes Wochenende auf der Veggie World in Zürich und da gibt es auch noch ein paar mehr Veranstaltungen. Also das ist sozusagen die Messe für den veganen Lebensstil in Deutschland mit wirklich ganz vielen tollen Ausstellern, vielen Startups auch und natürlich vom Zielpublikum her super spannend, weil eben da die Leute sind, die sich damit auseinandersetzen, die eben Neues kennenlernen wollen, neugierig sind auf neue Produkte. Und ja, wir freuen uns da total darauf, auch einfach in den direkten Austausch mit den Kunden zu gehen, direktes Feedback zu bekommen. Das ist natürlich für uns super spannend.
Ich bekomme weiterhin Hunger und freue mich
auf jeden Fall. Es gibt auch ganz viel zu probieren.
Also, ja, ich freue mich darauf, eines Tages euch mal in echt zu sehen und euch da vielleicht mal zu besuchen oder dass wir uns alle mal treffen und einfach noch ein bisschen was essen. Aber ich muss ja zugeben, ich habe ja auch schon was von euch gegessen und das kann ich später nochmal erzählen. Aber ich bin sehr überzeugt davon und mag es total gern. Vielen, vielen Dank an euch auf jeden Fall nochmals. Und wir drücken euch die Daumen für die Messe in Düsseldorf und in Zürich. Und ja, vielen Dank, hat großen Spaß gemacht mit euch.
Danke, uns auch.